MDR Kultur. Diskurs.
Willkommen zum Diskurs bei MDR Kultur. Mein Name ist Jörg Schieker und mir ist zugeschaltet der Schriftsteller Steffen Kopetzky, mit dem ich über sein aktuelles neues Buch sprechen möchte. Herr Kopetzky, willkommen. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, bei Ihnen zu sein.
Und in Ihrer Publikationsliste finden sich viele Romane, mittlerweile Erzählungen, auch mal ein Tagebuch über eine Marokko-Reise. Und Sie haben sich zuletzt intensiv mit der Figur der Larissa Reisner beschäftigt. Das ist eine Frau so aus dem Umfeld der Oktoberrevolution 1917. Und Sie sind nun zuletzt der Route des Heinrich Heine gefolgt. Die Harzreise, eine Deutschlanderkundung, erschienen bei Rowohlt. Und Heine, der ist ja diese Harztour auch schon mal abgewandert, vor 200 Jahren nämlich. Und Sie haben sich sozusagen jetzt in seine Fährte gesetzt. Ich würde Sie bitten, noch mal kurz zusammenzufassen, wo sind Sie gestartet? Und Sie sind, um das mal zu sagen, Sie sind sozusagen komplett gewandert. Und Sie haben im Westen begonnen. Wo genau haben Sie begonnen?
Also die Harzreise nach Heinrich Heine beginnt in Göttingen. Und geht dann das Leinetal hoch Richtung Norden, Northeim, Osterode. Da ist man dann schon, hat man den Vorharz hinter sich gelassen. Osterode liegt dann schon am Harz. Und dann kommt Clausthal-Zellerfeld, die Hochebene von Clausthal, ein unwirtlicher Ort, 900 Meter hoch und sehr, sehr kalt und regnerisch, auch im Sommer zum Teil. Dann geht's hinunter nach Goslar, die alte Kaiserstadt, von Goslar rüber nach Bad Harzburg, dann auf den Brocken, Höhepunkt und absolute Notwendigkeit jeder Harzreise, jeder Harzwanderung ist eine Besteigung des Brocken, denke ich. Und dann geht es runter ins liebliche Berningerode und dann Rübeland, das ist ein Höhlenort im Bodetal, war dann der Abschluss von Heinrich Heine. Und ich habe mich aber dann entschlossen, von Rübeland aus noch das Bodetal weiter hochzugehen bis Thale, das dann Richtung Quedlinburg. Und in Thale hat dann meine eigene Wanderung beendet.
Ja, und wenn wir vielleicht mal zu Anfang auch kurz auf das sozusagen auf das Körperliche, auf die sportliche Herausforderung schauen. Sie sind Jahrgang 71 und das weiß ich, weil wir uns schon mal begegnet sind und es steht auch im Buch, Sie sind jemand, der durchaus auch immer mal Sport treibt, nicht? Das taucht da auf, auch schon mal diese oder jene Verletzung hatte oder so.
Ja.
Insgesamt, das waren ja so Tagestouren. Naja, ich erinnere so um die 20 Kilometer schon so immer.
Nicht? Ja, genau.
Nicht? Wie war das jetzt körperlich? War das gut durchzustehen? Würden Sie Menschen, die das auch machen wollen und jetzt komplett untrainiert sind, würden Sie denen wie so Marathonläufern empfehlen, dass sie dann doch mal erst ein bisschen ein halbes Jahr trainieren?
Also ich würde, wenn ich jetzt tatsächlich auf eine Reise ginge, würde ich vorher mal üben. Ja, also ich würde mir einen Rucksack packen, der ungefähr das Gewicht hat, das man eben mitnehmen möchte. Und da gibt's den ersten und wichtigsten Tipp, dass man eben möglichst wenig mitnimmt. Also je leichter das Gepäck, desto besser. Und dann sollte man schon mal einfach schauen, wie sich's geht. Aber im Grunde kann man natürlich so eine Wanderreise nicht wirklich simulieren, weil man ja eben unterwegs sein muss und dieses Gefühl der Freiheit, auch den Schmerz, den man kennenlernt, all diese Dinge, das kombiniert sich ja wunderbar und das kann man, wenn man halbwegs gut zu Fuß ist, auch ohne große Vorbereitung wagen.
Ja, ja. Ja, Stichwort Gepäck, das taucht ja im Buch immer wieder auf, das zieht sich so durch, dass Sie unterwegs immer mal irgendwie auch schon wieder was zurückschicken oder vorausschicken und so, ne, um so ein bisschen Gepäckbelastung
abzubauen. Das hat übrigens der Heine auch, der war witzigerweise, hat er sich von seinem Onkel in Hamburg für diese Gesundheitsreise, so nannte man das damals, hat er sich neu ausstatten lassen. Der hatte also einen Spendierhosen an, dieser Onkel, und dann hat Heine sich komplett neues Outfit schneidern lassen und auch zwei Paar Schuhe, und er hat eben auch so gemacht. Er hat dann von einer Station zur anderen auch immer wieder Sachen dagelassen, weil er auch überladen war. Und so ging es mir auch, ja, dass ich dann eben Kleidungsstücke, die ich gar nicht gebraucht habe, dann einfach mit der Post nach Hause geschickt habe.
Ja, und es hat ja den Weg über alles relativ gut gehalten. Bloß zum Ende habe ich in Erinnerung, da hat sich dann irgendwie mal eine Schuhsohle gelöst und da hatten sie auch gerade so zwei Begleiter und die haben dann eigentlich ihnen vorgeschlagen, dass mit Patex irgendwie zu kleben oder so, wozu es aber nicht mehr gekommen ist, glaube ich. Ne?
Genau, also da am Ende war der Schuh durchgelaufen und ich hatte natürlich dann die Sorge, dass ich irgendwo hängen bleibe und möglicherweise dann wirklich noch auf den letzten Kilometern in Schwierigkeiten komme. Aber es ging dann auch gut ab, weil es ja eben auch oft so ist, wenn man eine Schwierigkeit hat, dann geht man besonders vorsichtig damit um. Und ich bin, ohne zu stolpern, dann durchs felsige, schöne Bodetal bis nach Thale gekommen.
So, nun müssen wir aber ja auch nochmal präzisieren, das ist jetzt kein Wanderbuch in dem Sinne, wie es auch einige gibt in Deutschland oder sogar relativ viele. Das ist schon ein ganz schönes Segment, glaube ich. Denn bei Ihnen ging es ja doch vor allem auch darum, eben dem großen Heinrich Heine nachzufolgen, ein bisschen was auch von der Atmosphäre aufzunehmen, die gegenwärtig in Deutschland, gerade dort in dieser Harzregion, auch herrscht. Und wenn man jetzt mal Heine nehmen, diese große Figur des 19. Jahrhunderts, Romantik, die ironische Methode, ist ja noch heute für doch manchen Dichter auch ein Vorbild. Wolf Biermann zum Beispiel ist ja jemand, ne, der sich immer auf Heine bezieht. Inwieweit war der jetzt für Sie tatsächlich Ansporn oder Vorbild? Hätte es, sagen wir mal, jetzt ohne Heinrich Heine auch so dieses Projekt Harzwanderung gegeben?
Also ich glaube nicht. Es war schon der Ausgangspunkt war die 200 Jahre des Erscheinens. Also im Mai 1826 kam das raus. Es war auch die erste größere Buchpublikation von Heine bei seinem dann zukünftigen sehr erfolgreichen Verlag Campe, Hoffmann und Campe, den es ja auch heute noch gibt. Und ohne ihn, ohne die Schilderung vor allem des Hexensabbats auf dem Brocken, also eine ganz großartige Passage in der heineschen Harzreise, wäre ich vermutlich nicht auf die Idee gekommen. Das ist eben tatsächlich ein ganz besonderes Moment, dass wir in unserer Literatur so einen Text haben. Gibt ja auch noch andere von Goethe und so, italienische Reise, aber die Harzreise von Heine ist eben deswegen so besonders. Es ist eine Spur, es ist genau aufgeschrieben, wo er gegangen ist und man kann es eben bis zum heutigen Tag fast bis auf einige Ausnahmen genauso nachgehen. Das heißt, man bewegt sich in der Gegenwart und gleichzeitig eben auch in unserer kulturellen Vergangenheit und diese Doppelbewegung, die fand ich wirklich faszinierend.
Und kurioserweise haben Sie ja dann, ich glaube, das war schon der letzte Abschnitt, auch zwei Menschen getroffen, die auch gerade auf dieser...
Verrückt, ja. Nicht? Ja, total. Also man ist ja meistens alleine unterwegs. Also man geht ja sowieso alleine und dann ist man tagsüber eben ein einsamer Wanderer und erfreut sich dann am Abend, wenn man ins Hotel kommt und meistens ist man auch müde. Und tatsächlich in dem Hotel in Rübeland, in der Pension in der Früh, kommen eben diese zwei Männer, ja, richtige Brackelwanderer, man hat es gleich gesehen. Und dann kamen wir halt so ins Gespräch, wo kommt ihr hin, wo geht ihr hin, und stellt sich raus, sie haben genau das Gleiche. Sie haben auch mit dieser Idee der Literatur im Hintergrund der Kenntnis von Heinrich Heines Harzreise schon seit Jugend an irgendwann mal beschlossen, die beiden zusammen, dass sie das mal nachgehen wollen, und dann haben sie es halt umgesetzt und sind mit derselben Laune, derselben Lustigkeit gegangen, ein bisschen andere Route, sie haben sich ein bisschen leichter gemacht als ich, aber zusammengetroffen sind wir dann eben im Höhlenort Rübeland, und für mich war das ein großes Glück, weil mein Wanderführer war dann da zu Ende und ich hätte im Grunde ja nur mit der Karte gehen müssen. Und die beiden kannten sich ein bisschen aus. Der eine war sogar im Harz aufgewachsen. Und so hatte ich eben das Vergnügen dann noch einer sehr interessanten Gesellschaft und Wanderkameradschaft am Ende.
Ja, und das beschreiben Sie, finde ich, auch sehr schön, weil da gibt es so eine spezielle Problematik. Man überlegt, kann ich die jetzt überhaupt fragen, ob ich mit will, oder wollen die nicht gerade auch nur zu zweit sein? Gehe ich denen jetzt auf die Nerven? Aber Sie haben sich dann gewagt, sie zu fragen, und dann ging das auch relativ gut, ne?
Ja, das waren zwei Männer, Bodo und Andreas, die ich hiermit ganz herzlich grüße, auch die auch gewöhnt sind, sozial zu agieren. Und die haben mich unter ihre Fittiche genommen, wie einen kleinen Bruder.
Ja, so. Nun ging es natürlich bei Ihnen auch darum, zumal Sie ja, glaube ich, schon von Anfang an auch dieses Projekt, ich schreibe ein Buch darüber, nicht? Das war schon auch im Kopf, klar.
Immer.
Immer. Und es ging natürlich auch darum, eben etwas von dieser, ich habe es anfangs schon gesagt, einer speziellen geistigen, politischen Atmosphäre womöglich auch zu erfahren. Und bietet da eigentlich so eine Wanderung tatsächlich einen speziellen Zugriff? Macht die das vielleicht auch ein bisschen ja, leichter, plastischer? Oder hätten Sie sich jetzt auch, sage ich mal jetzt ein bisschen übertrieben, auch die letzten Jahrgänge der Mitteldeutschen Zeitung, Lokalteil Wernigerode nehmen können und sich sozusagen das ranrecherchieren können, was Sie sozusagen live unterwegs im Harz erlebt und erfahren haben?
Nein, also da zu recherchieren war natürlich einiges, man konnte sich ein bisschen informieren, aber das, was man erlebt, die Kombination, das ist ja dann auch die Natur, das ist ja der Brocken und andere Teile des Nationalparks sind in einem dramatischen Wandel im Augenblick, die alte Hochwald ist weg, da kommt neuer nach, aber zwischendurch sieht es wirklich sehr bizarr aus, dann sind die Städte, mal die einen sind verlassen, die anderen sind totale Boomtowns und dieses Auf und Ab, diese unterschiedlichen Perspektiven, Situationen in den Städten, die kann man in dem Sinn sich nicht mit der Zeitung aneignen. Da gehört es tatsächlich dazu, auch eben die Mühsal des Gehens, des Wanderns auf sich zu nehmen, weil man natürlich da auch charakterlich sich ein bisschen verändert. Ne? Also ich meine, mit dem Auto irgendwo hinfahren und dann sich umschauen und dann sagen, ja, so und so schaut's da aus, ist das eine. Aber wenn man eben tatsächlich 6-7 Stunden geht, bis man irgendwo angelangt ist, ist man auf dem Weg dahin bescheidener geworden. Man ist auch, hat nicht mehr so hohe Ansprüche. Und man denkt auch über die Zeit, die Gesellschaft auch ein bisschen anders nach.
Ja, das verstehe ich. Und was mir jetzt auch noch klar wird, dass natürlich so diese Fähigkeit, Leute anzusprechen, auch fremde Leute, das hat sicherlich auch was mit dem Wandern zu tun. Ja. Das heißt, da gibt es so eine spezielle Durchlässigkeit wahrscheinlich auch. Ne?
Man wird ein Mensch des gemeinen Volkes, sage ich jetzt mal. Man ist einfach, man weiß, man hat was geleistet. Das ist irgendwie auch so interessant gewesen für mich. Man kommt also wie so ein kleiner Mini-Held oder kleiner Eroberer einer Etappe, kommt man in so eine Stadt und freut sich total, lacht die Leute an, weil man so glücklich ist, humpelnd, dass man bloß noch ein paar hundert Meter bis zum Hotel hat. Und diese Fröhlichkeit, die man dann nach Ankunft irgendwo hat, natürlich teilt sich die mit und man kommt mit den Leuten ins Gespräch, man erzählt, was man gemacht hat und erfährt dann natürlich auch, wie die es so sehen. Und Die ganze Atmosphäre ist irgendwie von Herzlichkeit geprägt und von einem sich näher kommen.
Eine ganz spezielle Sache im Harz ist natürlich auch die, dass dort früher die Grenze verlief zwischen der Bundesrepublik und der DDR. Und Sie sind in der alten Bundesrepublik geboren, das weiß ich. Mhm. Heißt das oder war das für Sie dann auch nochmal eine ganz spezielle Erfahrung? Oder ist es einfach so, dass man auch heute vielleicht ohne jede Metapher oder jede Illusion sagen muss, okay, da war mal die Grenze, aber davon ist eigentlich überhaupt nichts mehr zu sehen. Das ist ein Stück Geschichte, aber wenn man es nicht weiß, würde man es gar nicht mitkriegen. Wie war das?
Also sowohl als auch. Also es gibt Situationen, wo man eben ganz klar nicht mehr erkennt, dass da irgendwie ein Unterschied sein soll. Einfach allein schon, weil die Natur zum Beispiel natürlich keinen Unterschied macht. Ja? Also die Fichten in Niedersachsen sterben genauso am Borkenkäfer und an der Trockenheit durch den Klimawandel wie die Fichten in Sachsen-Anhalt. Also die Natur kennt da keine Grenze. Und das ist das eine. Das andere gibt es natürlich ganz interessante Überbleibsel, Reminiszenzen, zum Beispiel der Eckertalsperre. Das ist ein kleiner Stausee zwischen Bad Harzburg und auf dem Weg eben zum Brocken hoch. Da kommt man vorbei und da ist immer noch ein Grenzpfahl an der Mitte der Staumauer, weil tatsächlich dieser Stausee geteilt war. Also das Wasser war natürlich eins, aber die eine Seite gehörte zur DDR, die andere Seite zur BRD und trotzdem hat man da natürlich dann stillschweigend zusammengearbeitet, weil man ja das Wasser eben nicht trennen konnte. Und auch wenn Überflutungen und Regenfälle sind, musste man natürlich gemeinsam damit umgehen. Und das ist auch ganz, ganz schön gewesen. Und dann hat man natürlich auf dem Brocken die Erinnerung an den Stützpunkt der russischen Truppen dort oben. Also das war der westlichste Stützpunkt der Sowjetunion, von daher auch ein hochinteressanter geopolitischer Ort. Und da kommen so viele Dinge zusammen, auch zum Beispiel, dass die westdeutschen Städte, Northeim oder Osterode, eigentlich fast trauriger ausschauen, ein bisschen in größeren sozioökonomischen Schwierigkeiten sind, als jetzt zum Beispiel eben das strahlende Wernigerode im Osten, wo man eben denkt, man wäre in der Schweiz. So solide ist da alles. Also da werden einige Klischees, wo man immer sagt, im Osten sind die ärmer als im Westen und so, das wird im Harz alles umgedreht. Ja, der Osten ist da lieblicher und schöner, auch vom Wetter her. Der Brocken hält halt das ganze Wetter sozusagen auf der Westseite und im Osten ist es dann trocken und lieblich. Also da gibt es ganz unterschiedliche Regionen, durch die man kommt, und das stellt so ein bisschen die Vorteile, die man hat, eigentlich auf den Kopf. Deswegen ist es auch so interessant, auf dieser relativ kleinen Gegend zu wandern, wo man eben durch so viele verschiedene Momente und Landschaften kommt.
Ja, das ist tatsächlich verblüffend, was Sie hier beschreiben mit diesem Ost-West, weil man natürlich zunächst denkt, naja, er wird jetzt das bestätigen, was man sowieso immer hört und was man schon gehört hat. Blühender Westen oder sagen wir mal sozioökonomisch gesünderer Westen und dann dagegen der Osten. Sie beschreiben es tatsächlich andersrum und sozusagen leuchtendes Beispiel Wernigerode, das erklären Sie auch. Haben Sie sich da auch mit Leuten unterhalten? Ne, warum das so ist, warum die das in Wernigerode so gut hinbekommen haben. Das fand ich alles sehr interessant. Und trotzdem muss man natürlich sagen, wir wissen alle, in Sachsen-Anhalt wird es jetzt zur nächsten Wahl, könnte es nochmal große Gewinne für die AfD geben, die gibt es schon. Und natürlich geht kein wacher, politisch interessierter Mensch heute nach Sachsen-Anhalt, ohne eben zu wissen, dass er in ein Bundesland kommt, in dem nun sozusagen diese Partei die derzeit beliebteste Partei ist. Haben Sie etwas verspürt von dem, worüber gerade so viel geschrieben, gerätselt wird in der Literatur, in der politischen Publizistik? Haben Sie etwas von sozusagen Unzufriedenheit, Wut, Verbitterung dort im Osten, wenn Sie dort unterwegs waren? Als Sie dort unterwegs waren, haben Sie da wirklich so etwas handgreiflich auch zu spüren bekommen?
Ja, also ich habe schon festgestellt, als tatsächlich so an der Grenze war, dann wo es von Niedersachsen rübergeht nach Sachsen-Anhalt, so in einem Restaurant schon, merkwürdiger Wechsel der Gesprächsthemen bei den Leuten, die ich so ein bisschen belauscht habe, wo ich gedacht habe, komisch, es schaut zwar eigentlich immer noch ganz normal aus, so wie vorher, aber die Stimmung hat sich geändert. Also da geht es dann halt um Themen. Migration ist das Thema Nummer eins. Die ganze Zeit reden die Leute drüber mit einer tiefen Verachtung für das, was man unser System, unser Land nennt, und oft, wo ich denke, naja, also eigentlich geht es euch gut, aber da ist trotzdem eine Form von Ablehnung, und ich habe mich auch bemüht, da keineswegs jetzt sofort dann meine eigene Auffassung dagegen zu stellen, sondern im Grunde als Wanderer hört man sich das halt alles an, denkt sich seinen Teil und geht dann auch weiter, ohne jetzt erstmal zu werten. Ich habe zwischendurch gedacht, Politik ja und Unzufriedenheiten ja, aber da drüben in Sachsen-Anhalt mit der AfD ist es fast schon wie eine Ideologie. Also es ist schon unabhängig von den Inhalten, glaube ich, die in irgendwelchen Wahlprogrammen stehen werden, ist es schon eine Art von, das kommt sowieso, wir werden uns durchsetzen, es ist unser Ding, es ist eine Art von kultureller Lebenssphäre fast geworden. Und das fand ich schon aus jetzt Oberbayern kommend, wo es auch genügend AfD-Wähler gibt, also keine Frage, aber das fand ich schon einen deutlichen kulturellen Unterschied. Also es ist einfach breit, es ist massiv, es ist auch selbstverständlich.
Ja, ja.
Und ich habe mich auch gefragt, also vor kurzem habe ich nochmal drüber nachgedacht. Es gibt natürlich dann so kulturelle Traditionen, die ein bisschen tiefer liegen. Auch der Harz war ja schon früher, vor der deutschen Teilung, immer wieder auch geteilt. Also verschiedenste deutsche Herrschaftsbereiche haben sich den Harz aufgeteilt. Und da gab es ja dieses kleinere Anhalt Zerbst. Und da aus diesem Haus, da aus dieser Gegend, stammt ja auch zum Beispiel Katharina die Große, also die Zarin, die eben so bedeutende Eroberungen dann vorgenommen hat. Ich habe das Gefühl bekommen, dass selbst solche Loyalitäten eigentlich immer noch eine Rolle spielen, warum man zum Beispiel eben Putin in Sachsen-Anhalt besser findet als in anderen Gegenden. Es ist verrückt, aber ich glaube, sowas spielt immer noch eine Rolle.
Ja, das ist verrückt. Ich kann das jetzt bestätigen hier von meiner Arbeit beim Radio, wo wir auch immer mal so Diskussionsrunden machen und wo es eben auch oft genau um dieses spezielle Verhältnis der Ostdeutschen zum Beispiel zu Putin geht, wo man dann versucht, alle möglichen Dinge herzuholen. Hängt das noch mit dem Russischunterricht zusammen, damit, dass wir irgendwie vielleicht uns so nach Dostojewski und Tolstoi verzehrt haben, da um ein Buch im Buchladen zu kriegen und so weiter und so fort. Das ist wirklich immer noch ein aktuelles Thema und eins, das man wahrscheinlich gar nicht bis zu Ende aufklären kann.
Ja. Richtig, und man muss auch manche Dinge dann einfach mal akzeptieren und lassen und einfach nur hoffen, dass wir auf eine andere Weise wieder zusammenfinden. Das ist schon, was mir sehr stark durch den Kopf ging, dass ich gedacht habe, jetzt haben wir doch auf beiden Seiten in West- und Ostdeutschland unsere Enttäuschungen erlebt. Jetzt erleben wir ehemaligen Westdeutschen, wie die Amerikaner sind, wie sie uns behandeln, wie sie uns ausschmieren, wie sie alte, vertraute Gewohnheiten über Nacht pulverisieren, wie sich alles Bündnismäßige plötzlich relativiert und wie wir so alleine da klarkommen müssen. Und vom Osten ist auch nicht viel zu erwarten aus Russland Hilfe in dem Sinn, dass die uns irgendwas schenken würden. Vielleicht ist es ja jetzt die Zeit, wo wir miteinander versuchen sollten, auch dann diese hasserfüllte Diskussion und diese ganzen, was so tief sitzt, diese Stachel, ob wir die vielleicht nicht mal ziehen könnten und uns wieder finden und sagen, lasst uns zusammen nach vorne schauen, die Zeiten sind schwierig genug. Für diese internen Querelen und diese wieder und wieder aufgelegten Teilungen haben wir eigentlich gar keine Zeit mehr.
Was mir aufgefallen ist, Sie haben oft dann auch nur in so einem Nebensatz gesprochen von Hotels, die nicht mehr bewirtschaftet werden. Also das taucht immer mal wieder auf. Da habe ich tatsächlich gestaunt und habe dann auch so überlegt, ja, wie war das, als ich war, also war sozusagen als DDR-Bürger noch oft auch im Harz, noch mit meinen Eltern, und da waren die möglicherweise noch in Betrieb oder waren vielleicht noch nicht gebaut, sind inzwischen schon wieder stillgelegt. Also insgesamt könnten Sie da irgendwie konstatieren, dass sozusagen der Tourismus in dieser Region, die man ja eigentlich traditionellerweise mit dem Tourismus doch irgendwie eng verbindet, geht die zurück? Ist das besonders gefährdet oder ist das auch vielleicht ein Zufall gewesen, dass Sie gerade dort zwei, drei Hotels gesehen haben, die offensichtlich aufgegeben wurden?
Also man sieht einfach brutal, wie der demografische Wandel zuschlägt. Also ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, dass manche Hoteliers oder Gaststätten, die dann zusperren, die schreiben das immer wieder fast so anklagend, hängt dann so ein Zettel im Schaufenster: Wir haben geschlossen wegen Personalmangel. Ja. Das ist auch das Problem des aktuellen Brockenwirts gewesen, der berühmtes Haus, ich meine, eine großartige Location und im Grunde immer ausgebucht. Also es ist gar kein Mangel an Touristen, die das erleben wollen, aber die haben Betreiberfamilie, hat jetzt aufgegeben. Im März lief der Vertrag aus, weil sie gesagt haben, wir können nicht mehr, wir sind 11 Leute, wir müssen die ganzen Gastwirtschaften und das Hotel betreiben, Tag und Nacht. Kein Mensch möchte bei uns arbeiten, wir können einfach nicht mehr, wir geben es zurück. Und das ist eben auch so paradox, wenn ich das mal so sagen darf, dass in einer Gegend, wo der Mangel an Menschen, an jungen Leuten eben eklatant zu spüren ist, dass gerade dort jede Idee von Einwanderung irgendwie bei so vielen Leuten einen Hass auslöst, wo man sagt, ihr seid eigentlich widersprüchlich. Das müsst ihr euch mal überlegen, ob das wirklich sinnvoll ist, diese Haltung angesichts eurer verweisenden Dörfer und eurer überalternden Städte, ob das wirklich der richtige Weg ist. Aber dieses Paradox, der Mensch ist ja widersprüchlich, kann man dort wirklich studieren.
Ja, zumal Sie beschreiben es ja, das finde ich übrigens eine sehr, sehr schöne Stelle, wie Sie dort eben ankommen, ja, auf diesem berühmten Brocken. Und anfangs ist ja da unglaublich was los, weil da, glaube ich, so Tagestouristen oder so, ne, die da auch in diese, so viel Gastronomie ist ja da gar nicht. Und dann wird es schlagartig leer.
Ja, es war total witzig. Ja? Also das war wirklich so, es hatte mit der Brockenbahn natürlich zu tun. Es gibt ja diese schon auch langer Zeit, diese schöne Schmalspurbahn für jeden Eisenbahnfan. Ich bin ja auch ein alter Eisenbahner, an sich wirklich was Faszinierendes. Und damit fahren sehr viele Leute auf den Brocken hoch. Ja. Manche wandern auch, einige fahren mit dem Fahrrad, aber die meisten kommen schon irgendwie mit der Bahn. Und dann ist halt da in der Bahnhofswirtschaft, da geht's zu, wirklich wie auf dem Jahrmarkt. Und um 17 Uhr, 20:15, je nachdem, wann die letzte Brockenbahn geht, plötzlich auf einen Schlag, wie mit Zauberhand, sind alle weg. Und man kommt, man denkt sich, was ist jetzt los? Wo sind die alle? Und dann wird einem klar, der letzte Zug ist abgefahren. Man ist jetzt hier oben mit den Leuten, die ein Zimmer haben, alleine. Und für mich war das so wie in so einem Agatha Christie Krimi. Also du kapierst plötzlich, diese 20 Leute, die jetzt hier noch übrig sind, das sind die Bewohner des Brocken für heute Nacht. Und man kommt natürlich auch nicht mehr runter. Es ist dann auch schlechtes Wetter gewesen. Also man ist so ein bisschen plötzlich gefangen. Und das war total faszinierender Wechsel von voll belebt bis zu einsam und verlassen.
Und so, im Nebel und im Brockensturm lassen wir die, die uns zuhören, jetzt allein und empfehlen Ihnen, genau diese Tour vielleicht auch einmal zu wagen, Heine und Goethe zu erspüren in der Brockenluft, dazu die letzten Zeugnisse möglicherweise der Roten Armee auf dem Brocken, das alles aufs Schönste mitbegleitet von diesem Buch von Steffen Kopetzky, Die Harzreise, eine Deutschlanderkundung, erschienen bei Rowohlt Berlin, jetzt in diesen Tagen. Vielen Dank, Steffen Kopetzky.
Danke Ihnen sehr, dass Sie mich eingeladen haben.
Sie haben gehört die Sendung Diskurs bei MDR Kultur. Mein Name ist Jörg Schieke.
Noch mehr Gespräche gibt's in ARD Sounds. Jetzt die App herunterladen.